Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründe, Wachse, Lebe. Mein Name ist Daniel Fürk und in der heutigen Episode geht es um Demokratie und Unternehmertum. Welche Rolle spielt Demokratie für Unternehmer und Unternehmerinnen? Wann und wo sollten sie Verantwortung übernehmen? Und wie findet man dabei die richtige Balance? Dazu spreche ich mit Düzgün Pollert. Er ist Diversity Trainer im Innovationszentrum Bayern für Diversität und Demokratie und mit Hans Brennsteiner, ehemaliger Geschäftsführer eines Autohauses und langjähriges Mitglied im Dingolfinger Stadtrat. Letzterer ist bis heute sehr politisch aktiv und setzt sich für demokratische Werte ein. Gerade jetzt befindet er sich auf einem Pilgerweg von Dingolfing nach Jerusalem, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Starten werden wir in die Episode mit dem Gespräch mit Düzgün Pollert und ich wünsche viel Vergnügen.
Willkommen bei Gründe, Wachse, Lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Lieber Düzgün, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Demokratie zu sprechen, über das Miteinander in Unternehmen sprechen zu können und was wir dann eigentlich dafür tun können, damit das alles ein bisschen besser funktioniert. Herzlich willkommen.
Freue mich, da zu sein.
Wir leben ja gerade in Zeiten, die durchaus ein bisschen turbulent sind, auch gerade wenn es um Demokratie geht, auch gerade wenn es darum geht, wie wir miteinander umgehen, wie wir Debatten führen, wie wir vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten austragen, ohne dabei dann auch immer gleich unsachlich zu werden. Und das spielt natürlich auch in Unternehmen eine große Rolle. Was würdest du denn sagen, was können denn Unternehmen eigentlich machen, um ein bisschen, um im Umgang, um in der Unternehmenskultur, ich nenne es mal demokratische Werte stärker zu verankern? Das heißt, dass man einander zuhört, die Meinung anderer respektiert, dass man sachlich miteinander spricht und Argumente austauschen kann und auch die Meinung anderer respektiert?
Schwere Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich würde erstmal mit einer Frage einsteigen, die es, glaube ich, erst ermöglicht, dieses Vorhaben auch praktisch real zu werden zu lassen, nämlich um welche Demokratie sprechen wir denn? Und der Begriff der Demokratie ist, glaube ich, enorm weit zu verstehen, aber auch enorm eingeengt zu verstehen und leider Gottes so ein bisschen in Anlehnung an die gesellschaftlichen Diskurse stellen wir fest, dass ein unglaublich eingeengter oder verengter Demokratiebegriff einfach vorhanden ist, der sich, um es basal zu formulieren, darauf beschränkt, jeder darf seine Meinung sagen und wir gehen alle 4 Jahre zum Wählen. Und das ist, glaube ich, somit eine der Problemstellungen, die wir haben, wenn wir von Demokratisierung sprechen. Und daher gelingt es auch nur schwer. Und was machen wir jetzt damit quasi mit dieser Aussage? Ich glaube, dass wir neu und erweitert über Demokratie nachdenken müssen, nämlich auch im Kontext dessen, welche gesellschaftlichen Realitäten sind existent. Deswegen ist eine Perspektive, die wir präferieren, die ich präferiere, wenn ich von wir spreche, immer im Kontext meiner Arbeit, so mit meinen Kolleginnen zusammen, das alles nicht nur auf meinen Gedanken gewachsen, sondern aufgrund von jahrelanger Auseinandersetzung. Nämlich, wir haben eine Gesellschaft der komplexen Vielfalt, ja, und Menschen haben unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche Bedarfe, unterschiedliche existenzielle Realitäten. Und da mit einer Allgemeinformel, jeder kann sich beteiligen, an die Sache ranzugehen, wird der Sache nicht gerecht. Das wäre das Erste, nämlich erstmal ein Bild davon zu bekommen, wie stellt sich Gesellschaft heute dar? Was ist gesellschaftlich existent? Was ist gesellschaftliche Realität? Und wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, in der die existenzielle Realität der Gesellschaft, einer Gesellschaft von komplexer Vielfalt, eben nicht als entgegengesetzter Punkt zur Demokratie verstanden wird, sondern wie kann eben genau diese Realität in einem demokratischen Setting nicht in Entweder-Oders aufgehen, sondern in Sowohl-als-Auchs. Und das ist, glaube ich, die Grundprämisse, auf der ich Demokratieverständnis in Betrieben aufbauen würde. Ich mache es mal plastisch an einem Beispiel vielleicht, Daniel. Natürlich gibt es in Betrieben auch ganz unterschiedliche Realitäten, ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Und nehmen wir mal an, wir setzen Meetings an und haben kein Bild dafür, welche existenziellen Realitäten und Bedarfe in dem Betrieb vorhanden sind, dann mache ich mir keine Gedanken um die Uhrzeit. Wenn mir aber bewusst ist, dass beispielsweise in meinem Unternehmen auch alleinerziehende Menschen sind, die eben ihre Kinder vom Kindergarten aus dem Hort abholen müssen und niemanden haben, auf den sie sich verlassen können, ist jedes Meeting, das sich mit dieser Zeit überschneidet, mit dieser Zeit kollidiert, eigentlich schon der Ausschluss von diesen Personen an diesen Meetings. Jetzt haben sie trotzdem die Anstrengungen vollzogen, jeder soll teilhaben, vielleicht auch sogar den Wunsch geäußert. Trotzdem bricht dieser Wunsch oder dieses Ansinnen genau an dieser existenziellen Realität.
Warum denkst du denn eigentlich, dass wir überhaupt in so eine Situation gekommen sind, in der wir das Gefühl haben, dass die Spannungen zwischen Menschen in Unternehmen größer werden? Also zumindest mein Eindruck ist, dass sich das in den letzten Jahren ja schon verschlechtert hat, verschlimmert hat. Und die große Frage ist ja, A, ist es wirklich so oder ist es nur so eine falsche Wahrnehmung? Und B, warum ist es denn so, wenn es so ist?
Oh, auch wieder ein ganz großes Feld, aber um es kurz zu machen, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wohin sich gesellschaftliche Diskurse und wohin sich auch gesellschaftliche Wahrnehmung oder Einordnung oder Einbettung von Arbeit und den Lebensentwürfen einfach entwickelt hat. Ich glaube, ich kenne das natürlich nur aus meiner Zeit und aus Erzählungen von der Zeit, beispielsweise meine Eltern. Mein Vater ist aus dieser sogenannten GastarbeiterInnen-Generation, kam nach Deutschland und für ihn war quasi Arbeit nicht Bestandteil des Lebens, sondern Arbeit war die Grundlage des Lebens. Und aus dieser Perspektive stellt sich Arbeit und Arbeitszusammenhänge ganz anders dar, als zu sagen, ich lebe. Und zum Leben brauche ich quasi Lohnarbeit oder Arbeit. Und deswegen muss ich schauen, dass ich das unter einen Hut kriege. Dabei will ich keine Abstriche machen an beispielsweise meinen Lebensentwürfen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, dass sich Gesellschaft dahin entwickelt hat, Gott sei Dank an dieser Stelle aus meiner Perspektive. Und damit natürlich quasi Arbeitskontexte viel kritischer, Arbeitszusammenhänge viel detaillierter in den Blick genommen werden, um zu sagen, das ist mein Arbeitsplatz, da würde ich mich wohlfühlen oder eben nicht. Und in einer gewissen Form ist es auch festzumachen an ganz, ganz vielen defragmentierten Arbeitsbiografien. Also beispielsweise, ich bin etwas älteres Kaliber, jahrgangsmäßig, und ich habe in meinem ganzen Berufsleben zwei ArbeitgeberInnen gehabt. Bei dem einen war ich 17 Jahre und bei meinem jetzigen Arbeitgeber bin ich auch schon fast an den 10 Jahren dran. So. Während ich beispielsweise feststelle, dass ganz, ganz viele jüngere Menschen eben immer wieder sich auf die Suche machen, weil Arbeit und Leben und Lebensentwurf sich nicht ohne weiteres unter einen Hut bringen lassen.
Das heißt, Arbeit ist an sich vielleicht ein bisschen mehr zum einen Selbstverwirklichung geworden und nicht mehr nur reiner Broterwerb. Und gleichzeitig haben wir heute vielleicht auch mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten in unseren Jobs und auch mehr Einflussnahme auf das, wie und wo wir arbeiten und wie wir das dann auch tatsächlich umsetzen wollen, oder?
Das Erste, glaube ich, ja, würde ich mitgehen, in gewissen Anführungszeichen. Ich glaube, es gibt neben der Arbeit als Selbstverwirklichungszweck ganz, 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 ganz viele andere Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Aber trotzdem spielt es, glaube ich, in der Gesellschaft heute eine unglaublich wichtige oder zumindest wichtigen Platz einnehmende Rolle. So. Das Zweite würde ich nicht mitgehen, weil wäre es so, dass wir quasi den Arbeitsplatz an unseren Lebensentwürfen gestalten könnten, so ohne weiteres, dann wäre es, glaube ich, ziemlich einfach, Betriebe, Unternehmen, Arbeitsplätze auch quasi zu entwickeln. Ich glaube, dass das Zweite eben nur bedingt vorhanden ist, also gänzlich möchte ich es überhaupt nicht durchstreichen, sondern nur bedingt möglich ist, weil die Selbstverwirklichung und den Arbeitsplatz zu schaffen, ich sag's mal salopp, an dem ich mich bis mal an mein Lebensende wohlfühle, der bricht an den unternehmerischen Zwecken, an wer bestimmt hier die Rahmenbedingungen, wer bestimmt die Ziele, inwieweit ist Teilhabe möglich und zu wessen Bedingungen, an diesen Fragen ständig an seine Grenzen stößt.
Guter Punkt. Aber dennoch hat sich ja, also der Aspekt, den du sagst, ist vollkommen richtig. Ich glaube, was ich hinzufügen würde oder wie ich es eigentlich gemeint hatte, ist so ein bisschen der Punkt, dass sich Führung natürlich ein Stück weit verändert hat. Also wir heute vielleicht nicht mehr in der Situation sind, wo ein Chef, eine Chefin über uns steht und einfach nur runterdiktiert, was zu tun ist, sondern dass wir heute in der ArbeitnehmerInnenrolle schon die Möglichkeit haben, da auch stärker daran mitzuwirken, was wie gemacht wird. Also wir auch unsere Meinung offener äußern können und mehr Mitgestaltungsrecht an dem Punkt quasi haben.
Zumindest ist das ein ganz, ganz großes Ziel in Veränderungsprozessen an Arbeitsplätzen oder in Arbeitswelt. Trotzdem würde ich es zumindest mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen dahingehend, ist es uns gelungen, versehen wollen, weil ich aus meiner Arbeitsrealität heraus bin in ganz vielen Unternehmen, wo Organisationsentwicklungsprozesse eben auch stattfinden in die Richtung, die du besagst, und trotzdem ganz, ganz viele dieser Organisationsentwicklungsprozesse oder dieser Entwicklungsprozesse in Unternehmen eben daran scheitern, dass hierarchische Verständnisse, Machtpositionen, Privilegien eben nicht ohne weiteres abgegeben werden und sie erkämpft werden müssen. Ja. Und da stellt sich wiederum einfach aufgrund dieser Arbeitsrealität und aufgrund des Zwecks der Arbeit, der ja immer fremdbestimmt für den Arbeitnehmer ist, eben immer die Frage, inwieweit ist das möglich, ohne dass eine Gefährdung des Arbeitsplatzes damit einhergeht. Gott sei Dank haben wir im Kontext von Arbeitsrechten, Arbeitnehmerrechten, betrieblicher Mitbestimmung unglaublich viele Schritte gemacht. Klar, so. Aber nochmal, ich glaube, die ausschlaggebende Frage ist es nicht, und jetzt möchte ich es mal bebildern mit so einem Tisch, nicht, wer sitzt alles am Tisch, sondern es gehen Fragen damit einher, wenn ich am Tisch sitze, nämlich was wird am Tisch serviert, bildlich gesprochen. An welcher Stelle des Tisches sitze ich? Welches Besteck steht mir zur Verfügung und welches Besteck steht anderen zur Verfügung? Welchen Zeitraum habe ich? Inwieweit kann ich das, was serviert wird, mitbestimmen? So. Und ist meine Mitbestimmung immer quasi auch dem ausgesetzt, dass es von einer höheren Instanz auch abgesegnet werden muss und. Ganz viele Fragen. Und ich glaube, es geht in die Richtung, in die du sagst, Daniel. Es ist aber kein leichtes Unterfangen. Ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind noch ziemlich weit am Anfang, aus meiner Wahrnehmung. Ziemlich weit am Anfang, aber da müssen noch Kämpfe geführt werden.
Wenn wir vielleicht das große Fass Demokratie an der Stelle nochmal aufmachen. Wir haben ja oft auch die große Frage von Unternehmern und Unternehmerinnen, wie kann ich mich denn eigentlich positionieren? Und wenn ich mich für demokratische Werte einsetze, mache ich dann gleichzeitig auch ein politisches Statement? Oder kann ich das eigentlich auch tun ohne politisches Statement? Dass ich einfach nur sage, am Ende des Tages muss jeder selbst entscheiden, was ihr wählt. Aber ich würde mich dafür einsetzen, dass wir demokratische Werte in unserer Unternehmenskultur verankern, was eben ja dann auch viel damit zu tun hat, wie wir miteinander umgehen und ob wir einander respektieren, ob wir Meinungen respektieren und ob wir auch sachlich diskutieren können. Was würdest du denn sagen, wo verläuft da die Grenze, wie viel ich quasi meinen MitarbeiterInnen an der Stelle beibringen kann?
Ich störe mich nur an dem Beibringen, weil das auch nochmal natürlich das kritische Hinterfragen zulassen muss, aus welcher Perspektive. Ich glaube, dass es ein Entwicklungsprozess ist, an dem alle beteiligt werden müssen, gesellschaftlich und auch sollten. Das Müssen würde ich ableiten an ein paar Punkten. Einmal, ich habe eine Statistik gelesen, dass die Menschen durchschnittlich ein Drittel der wachen Tageszeit am Arbeitsplatz verbringen. Das ist unglaublich viel. Und das bedeutet, dass wir in Kontexten mit Menschen zusammenkommen, aufeinandertreffen, in denen wir aufeinander verwiesen sind in Arbeitsteiligkeit, aber auch quasi in einer gewissen Form von Gemeinsamkeit. Nämlich, wir müssen zusammenarbeiten. Also dieses Wechselspiel zwischen arbeitsteiligem Arbeiten und das dann letztlich zusammenzuführen, ist eine Notwendigkeit. So. Und ich glaube gar nicht, dass es da arbeitsweltliche Bereiche gibt, die dem gänzlich ausgenommen sind. So. Und trotzdem stellen wir uns die Frage, und die ist elementar aus meiner Sicht, eben nicht, in welcher Form wollen wir zusammenarbeiten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass eben aufgrund dieser ganz dominanten Zeit unseres täglichen Lebens wir natürlich Spillover-Effekte haben. Was wir gesellschaftlich vorfinden an Widersprüchen, an nicht guten Entwicklungen, färbt sich auf Arbeitswelt ab. Und wenn ich in demokratischen oder undemokratischen Zusammenhängen so viel Zeit verbringe, färbt es auf Gesellschaft ab. So, damit sind es auch keine, ist es keine Sphäre von oder keine Frage mehr von, sollten das machen, sondern wir können Arbeitswelt heute aus gesellschaftlichem Kontext nicht mehr rausnehmen. So, und damit geht eine Verantwortung einher. Das ist der zweite Punkt. Und ich glaube, der dritte Punkt, der wird UnternehmerInnen viel mehr ansprechen. Das birgt ein unglaubliches Potenzial von Kompetenzen, von Fähigkeiten, die ich dadurch eben verliere. Wenn Menschen am Arbeitsplatz Anfeindungen erleben, wenn Menschen Klassifizierungen erleben, wenn Menschen Diskriminierung, Rassismus erleben, Sexismus erleben, Ableism erleben, also all die Diskriminierungsformen, die aufgrund von Merkmalen, Identitäten, die Menschen haben, passieren, gehen mir dadurch nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr, sehr hoch, höchstwahrscheinlich auch potenzielle Möglichkeiten für den unternehmerischen Zweck verloren. So, das ist der dritte Punkt und der abschließende Punkt. Und da würde ich den gesellschaftlichen Diskurs nochmal aufgreifen. Also, der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Jetzt möchte ich die Frage einfach auf einer Metaebene formulieren. Ich glaube nicht, dass die Anstrengungen von Menschen in solchen Zusammenhängen, die wirklich nicht gut sind, zu arbeiten, ein anderer ist, als zu sagen, hey, hier gibt's Arbeitsplätze, in denen bin ich mit meinen Kompetenzen gefragt. Es herrscht eine Multiperspektivität. Ich kann Perspektiven einbringen und die stehen sich erstmal nicht als Widerspruch, sondern als ergänzendes Bild in unserer Wahrnehmung, in unserem Selbstverständnis da. Ich kann entwickeln, ich kann mich selbst entfalten und so weiter und so fort. Und ich kann meinen Lebensentwurf eben in einen Einklang bringen mit Arbeit. Das sind Arbeitsplätze, um die sich Menschen reißen werden. Und nichts zufällig ist es so, dass wir eben, wenn man so will, auf diesem Fachkräfte-Anwerbe-Konkurrenzkampf eben ständig den Kürzeren ziehen, weil wir in Deutschland, und das lässt sich so ein bisschen vielleicht als Makel manifestieren, durchzogen sind von unglaublich vielen Barrieren und Ausschlüssen, die Menschen erleben. Nicht nur in der Arbeitswelt, auch in Gesellschaft, aber ich trenne diese beiden Bereiche nicht voneinander. Und das macht was mit Menschen.
Das heißt, man könnte zusammenfassend eigentlich sagen, Unternehmen müssen verstehen, dass ihr eigener wirtschaftlicher Erfolg im Endeffekt nur dann eintritt oder eintreten kann, wenn demokratische Werte, wenn ein demokratisches System überhaupt vorhanden ist, weil ansonsten einfach ganz viele Dinge nicht funktionieren würden.
Absolut. Also nicht nur nicht funktionieren würden, sondern unglaublich ins Wanken geraten. Also nur als Beispiel nochmal so ein kleiner Punkt. Ich glaube, dass Utopiefähigkeit, so Klammer auf, Kreativität, Entwicklungspotenziale freisetzen und so weiter und so fort, nur dann möglich sind, wenn Räume da sind, die Utopiefähigkeiten auch zulassen. Demokratie kann so ein Raum sein. So. Und ist es letztendlich auch, weil ein erweiterter Demokratiebegriff konserviert nicht, sondern lebt davon, dass sich Demokratie täglich als solche weiterentwickelt an genau den Realitäten, die existent sind und nicht sagt, wir konservieren und das ist es und alles andere interessiert nicht, weil das ist nicht Demokratie. Deswegen gibt es diesen schönen Satz, den ich so passend finde an dieser Stelle, nämlich Demokratie ist eigentlich immer im Kommen. Demokratie für sich genommen ist ein Entwicklungsprozess. So. Und wenn wir heute uns aber die Diskurse anschauen, dann wird über Demokratie und Verteidigung immer in der Form gesprochen, dass es um ein Bewahren eines Status quo geht, ohne die Frage, reicht der Status quo eigentlich? Ja. Und genau das ist, glaube ich, die ziemlich markante Bruchlinie, die gesellschaftlich gerade verläuft. Diese Bruchlinie lässt eben je nachdem, wo ich stehe oder welches Verständnis ich habe, ein Entweder-Oder überhaupt ein sowohl als auch gar nicht mehr zu, sondern da geht's nur noch ums Entweder-Oder. Da werden Menschen zu Zielscheiben gemacht, dann gibt's Perspektiven, die eben ständig ein Problem adressieren in Form von dem, was zu gelten hat und was, wenn man es in Frage stellt, ist man quasi sowieso schon ein Problem. Dann gibt es Zusammenhänge, in denen eben Teilhabe so verstanden wird in der Form, ja, mitmachen darfst du. Was du dann beim Mitmachen zu tun hast, hängt von mir ab und so weiter und so fort. Also ganz unglaublich mannigfach, unglaublich ambivalent letztlich auch. Aber zurückzuführen auf die Frage, wollen wir Demokratie als Entwicklungsprozess verstehen? Und dafür gibt es unternehmerisch unglaublich viele, unglaublich kreative Beispiele, die sofort so einen Stempel auch bekommen, so, aber unglaublich erfolgreich sind und ihr Erfolg eben nicht daran liegt, dass sie so ein cooles Unternehmen sind, sondern weil sie für sich verstanden haben, dass nicht jeder Mensch zu jeder Tageszeit in der gleichen Art und Weise produktiv ist. Dass nicht jeder Mensch zu jeder Tageszeit in gleichen Zusammenhängen die gleichen Leistungen erbringen kann oder muss und so weiter und so fort. Und all das gehört eben zu einer Demokratisierung von Arbeitskontexten mit dazu.
Was würdest du dir denn von Unternehmern und Unternehmerinnen wünschen an dem Punkt, vielleicht als abschließende Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Darf ich, also soll es eine Utopie sein oder soll es eher quasi eine sein, wohin die Entwicklung gehen müsste? Weil ich würde diese beiden Sachen voneinander trennen.
Darfst du auch gerne beides sagen.
Genau, also ich glaube, in meiner Utopiefähigkeit gibt es diese klassischen Unternehmen von, da gibt es dann einen Chef oder einen Unternehmensinhaber oder Inhaberin nicht. Und ich kann das begründen gar nicht, weil ich irgendwie unbedingt irgendjemanden entmachten oder stürzen will, sondern weil es einfach der Gedanke ist, der gesellschaftlich tagtäglich Realität wird. Wenn beispielsweise systemrelevante Unternehmen ins Wanken geraten, zahlen wir für die. Ja. Wir sind quasi also per unserem Beitrag, der das dann stützt, quasi EigentümerInnen. Und trotzdem sind wir es nicht. So. Und allein aufgrund dieses Gedankens, weil natürlich auch Unternehmen gesellschaftliche Bedarfe ansprechen, produzieren für gesellschaftliche Bedarfe und so weiter und so fort, kommt mir der Gedanke einfach nur vernünftig vor, zu sagen, eigentlich gehört Unternehmenswelt, Arbeitswelt kollektiv organisiert. So, das wäre so ein Ding, was ich, glaube ich, ziemlich charmant finde. So. Wohin wir gehen müssen, wirklich ganz realistisch heute, ist eben, dass wir aufhören, Unternehmenswelt quasi von gesellschaftlichem Leben zu trennen. Es spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle quasi in der Form, dass genau diese Unternehmen für ihre Produktion, für ihre Unternehmensfähigkeit, für ihren unternehmerischen Zweck immer wieder in Form von Man- and Woman-Power auf genau diese Gesellschaft zurückgreifen. So. Und das geht nicht als Einbahnstraßenmodell. Das kann nicht als Einbahnstraßenmodell gehen. Es gibt unglaublich viele Entwicklungen, positive Entwicklungen in der Richtung, die natürlich noch nicht so breit gestreut sind, aber zumindest vormachen, was es bedeutet, beispielsweise in einem demokratischen Betrieb zu arbeiten, wo Chefs gewählt werden und nicht quasi wie ein Naturgesetz gelten, bloß weil ihnen das Unternehmen gehört. Wo Menschen selbst darüber entscheiden, wie viele Stunden sie arbeiten, an welchen Tagen sie arbeiten, an welchem Arbeitsplatz sie arbeiten. Das geht mit Herausforderungen einher. Natürlich muss dann Arbeitsorganisation neu gedacht werden. Aber warum denn nicht? Also ich stelle mir immer die Frage, warum denn nicht? Was ist denn, wenn das, was wir heute machen, eigentlich Murks ist? So, und dieser Frage kommen wir nur auf die Stiche, indem wir ganz grundsätzlich und das wirklich auf einer Metaebene nur gemeint, alles in Frage stellen und über alles neu nachdenken. Das Resultat wäre nämlich, wenn das, was wir veranstalten, gut ist, dann kommt es als Ergebnis raus. Dann können wir es auch beibehalten und sollten das auch beibehalten. Wenn es eben aber nicht mehr eben taugt, ja, dann werfen wir es über Bord und entwickeln das Neue. Ja, und dazu gibt es unglaublich viele Kompetenzen. Dazu gibt es unglaublich viele Perspektiven. Und ich glaube, der Punkt ist, wir müssen uns auf den Weg machen des Zulassens. Wir müssen uns auf den Weg machen des kritischen Hinterfragen unserer eigenen internalisierten Handlungs- und Praxis. Wir müssen es zulassen, über Kontexte neu nachzudenken, auch wenn sie erst einmal beängstigend oder Unsicherheiten mit sich bringen. Weil ohne das wäre Entwicklung niemals möglich gewesen. Ohne das wäre Menschheit nicht da, wo sie ist. Also auch mit diesen ganzen negativen Entwicklungen da, wo sie ist.
Ich danke dir sehr, dass wir da so ein bisschen über dieses Thema sprechen konnten. Wir haben es beide schon gemerkt, sehr komplex. Da könnte man auch gut noch 3 Stunden drüber sprechen. Leider ist die Zeit an der Stelle ein bisschen limitiert. Aber ich danke dir trotzdem sehr, dass wir das so ein bisschen komprimiert machen konnten.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht ein abschließendes Zitat, wenn du es zulässt, wo, glaube ich, alles nochmal zusammengefasst sich wiederfindet. Es gibt diesen schönen Satz von Nelson Mandela, der sagt, "Everything looks impossible until it's done." So. Und ich glaube, wir müssen endlich zu dem "until it's done" kommen und nicht immer auf dieser impossible Seite uns bewegen. Und mit den Worten würde ich mich bedanken und genau.
Danke dir.
Danke dir auch, Daniel.
Und damit machen wir direkt weiter mit dem Gespräch mit Hans Brennsteiner. Lieber Herr Brennsteiner, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über die demokratische Verantwortung von Unternehmen und Unternehmern sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Fürk, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Sie waren jahrelang Unternehmer hier im Landkreis. Vielleicht für diejenigen, die Sie nicht kennen, können Sie uns mal einen kurzen Überblick geben, was Sie hier so alles getan haben?
Ich habe ein mittleres Autohaus geleitet mit ca. 25 Mitarbeitern, das hier in Dingolfing, das mir gehört hat, wo ich Inhaber und Geschäftsführer war. In der Gesellschaft habe ich mich engagiert, die wichtigsten Dinge als Stadtrat und als Kreisrat.
Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, welche demokratische Verantwortung auch Unternehmen haben. Was würden Sie denn sagen, warum ist denn Demokratie überhaupt wichtig für ein Unternehmen?
Ich denke, die Demokratie, die wir jetzt erlebt haben, seit dem Zweiten Weltkrieg, hat uns ja auch unseren Wohlstand gesichert und auch den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln, frei am Markt auftreten zu können, keine staatlichen Wünsche erfüllen zu müssen, sondern wirklich frei wirtschaften zu können. Und darum war es mir immer wichtig, dass auch die Demokratie gut läuft und gut funktioniert, weil ich weiß, dann bin auch ich frei als Unternehmer und kann handeln, wie ich will, mit dem Rechtsstaat im Rücken, mit Rechtssicherheit, war immer gute Sache.
Würden Sie sagen, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen heute genau das vielleicht auch ein Stück weit vergessen haben oder nicht mehr so bewusst haben, dass Demokratie eigentlich das Fundament ihres eigenen Erfolgs ist?
Traue ich mir nicht zu sagen, zu urteilen über andere. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Unternehmer wohl zu vorsichtig sind und aus meiner Sicht zu zurückhaltend in ihrem Auftreten, auch als Bürger, also ganz abgesehen, weil jeder Unternehmer ist ja auch Bürger, ist ja auch ein privater Mensch, wo ich mir dann schon gewünscht, bei manchen gewünscht habe, dass er mehr oder öfter mal seine auch private politische Meinung äußern würde und nicht auch im Privatleben Rücksicht nehmen auf sein Unternehmen. Mhm. Auf den vermeintlichen Ruf des Unternehmens.
Mhm. Das heißt, wenn Sie sagen, zurückhaltend, vielleicht auch so ein Stück weit eine Angst haben, davor überhaupt mal Stellung für Demokratie zu beziehen. Ich habe oft das Gefühl, jeder, der darüber spricht, hat immer gleich die Befürchtung, er macht politische Statements, er bezieht Stellung für eine bestimmte Partei. Aber das muss ja im ersten Schritt erstmal gar nicht unbedingt sein. Man kann ja auch erstmal sagen, man steht für demokratische Werte, man setzt sich dafür ein, dass das Wahlrecht zum Beispiel als solches wahrgenommen wird, als Privileg wahrgenommen wird und auch von den Menschen wirklich genutzt wird, um auch politisch Einfluss zu nehmen, aktiv.
Ich hab des Öfteren Kollegen getroffen, die der Meinung waren, sie müssten sich politisch oder auch in ihren Äußerungen für die Demokratie und für die freie Gesellschaft zurückhalten, um sich nicht geschäftlich zu schaden. Ich verstehe das. Ich hab volles Verständnis, weil die ganze Existenz eines Mittelständlers steckt in seinem Unternehmen und das muss gut laufen, sonst ist seine Existenz bedroht. Ich selber habe mich immer für eine bestimmte Partei positioniert und ich hatte nie das Gefühl, dass es mir geschäftlich geschadet hätte. Im Gegenteil, ich habe des Öfteren erlebt, dass Kunden sich gefreut haben, mit mir kontrovers diskutieren zu können. Und ich denke nicht, dass ich irgendwelche relevanten Geschäfte oder Kunden verloren habe, weil ich mich positioniert habe.
Damit einhergeht ja auch oft dieses Vorurteil, dass wenn man politisch aktiv ist, dann auch irgendwie Strippen zieht im eigenen unternehmerischen Interesse, dass man vielleicht ja so eine Art Klüngelei haben könnte und dadurch sich selbst wirtschaftliche Vorteile verschafft. Ist Ihnen so ein Vorwurf je begegnet oder hatten Sie da je Erfahrungen damit gemacht?
Also ich habe erlebt, habe ich nie, das sage ich jetzt wirklich aus tiefster Überzeugung, habe ich nie erlebt, dass in den Bereichen, in denen ich politisch tätig war, also Stadt Dingolfing und Landkreis und ein bisschen Bezirk, dass irgendjemand das ausgenutzt hätte für eine Klüngel oder um seine Vorteile für sein eigenes Unternehmen zu erlangen. Kann ich guten Gewissens sagen, ist mir nie zu Ohren gekommen, habe ich nie erlebt. Einmal habe ich was erlebt, das war genau umgekehrt, dass jemand sagte zu mir, du, ich kaufe dir ein Auto ab, wenn du mir bei dem Grundstücksgeschäft hilfst. Das kam auf mich zu von außen. Das habe ich dann, da war ich so verdutzt, dass ich das Gespräch sofort abgebrochen habe, den Kunden dann auch verloren habe. Aber ich denke, wenn der so auf mich zukommt, dann wäre er auch nie ein guter Kunde geworden. Aber das war die eine Episode, die ich einmal erlebt habe zu diesem Thema Klüngeleien.
Sie hatten ja auch immer Mitarbeiter in Ihrem Autohaus natürlich, auf verschiedenste Art, natürlich in verschiedenen Funktionen. Jetzt könnte man ja sagen, es sollte auch im Interesse eines Unternehmers sein, weil wir ja gerade gesprochen haben, Demokratie ist auch wichtig für den Unternehmer, die Unternehmerin, für das Unternehmen, dass man die eigenen Mitarbeiter auch motiviert, ihre demokratische Pflicht zu erfüllen, dass sie motivieren, dass die wählen gehen, dass sie sich vielleicht auch irgendwo mit Politik auseinandersetzen im Rahmen der Möglichkeiten. Haben Sie da Erfahrungen gemacht, dass Sie versucht haben, zum Beispiel Ihre Mitarbeiter zu motivieren, sich mit Politik auseinanderzusetzen oder dass Sie versucht haben, Ihre Leute quasi zumindest ans Wählen zu erinnern und zum Wählen zu motivieren?
Ich hab das immer gemacht, war aber nicht einfach, weil ja, es gibt ja diese Hierarchie. Also ich war ja der Chef, wohl auch manchen Mitarbeitern vermeintlich rhetorisch überlegen und habe mich da immer eher zurückgehalten. Also ich habe dieses Thema Wahlen, auch die Vorteile der EU jetzt in jüngster Zeit, immer versucht rüberzubringen, natürlich ohne Parteipolitik, Partei ganz außen vor, wobei meine Mitarbeiter wussten, dass ich für eine Partei stehe, aber diese Karte habe ich nie gespielt, sondern schon immer versucht, dieses demokratische Verständnis hochzuhalten. Aber schwierig. Es ist nicht einfach, weil wir ja in eine Hierarchie eingebunden sind.
Aber wie haben Sie diese Herausforderung oder diese Schwierigkeit dann am Ende gelöst? Also haben Sie irgendwie einen Weg gefunden, wie Sie es hinbekommen, ohne dass es da Probleme gibt?
Ganz konnte ich es nie lösen. Und ich hatte bei 25 Mitarbeitern gibt es ja immer welche, die ganz anderer Meinung sind, politisch anderer Meinung sind, die vielleicht nichts von der Demokratie halten oder die bestimmte Menschen nicht mögen wegen ihrer Religion oder wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer Hautfarbe. Und das ist schwierig. Noch dazu zu Zeiten, die letzten Jahre, wo wir ja auf jeden Mitarbeiter, der auch was konnte, angewiesen waren. Da gebe ich zu, bin ich an meine Grenzen gestoßen. Ja, es war, ist mir schwer gefallen, diese Mischung aus Vorgesetzter sein, Unternehmer sein, wirtschaftliche Interessen haben, die Existenz, meine Existenz und die meiner Mitarbeiter am Laufen zu halten und gleichzeitig aber auch Kritik zu üben oder kritische Gespräche zu führen, ist schwierig.
Was hätten Sie gemacht, wenn Sie festgestellt hätten, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von Ihnen innerhalb des Unternehmens quasi in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Wahlkampf macht für eine eher populistische rechte oder linke Partei und da quasi versucht, Stimmung zu machen unter den anderen Mitarbeitern?
Also Wahlkampf habe ich nie erlebt. Was ich erlebt habe, dass ich wusste, aus den sozialen Medien, wo der vielleicht dachte, der Chef ist zu doof, um die sozialen Medien zu checken, wo ich doch mitbekommen habe, Mensch, der hat schon eigenartige Meinung, die mir nicht passt, die undemokratisch ist, die rassistisch ist, die antisemitisch ist. Das habe ich öfter erlebt. Und was ich auch erlebt habe, Wir hatten ja Mitarbeiter aus vielen Ländern, dass manche sich nicht gerne mit jemand anderem zusammengearbeitet haben, weil er vielleicht die falsche Herkunft hatte, die falsche Religion, die falsche Hautfarbe, das falsche Geschlecht. Da bist du als Unternehmer dann natürlich gefordert und auch als Vorgesetzter gefragt und musst dann doch irgendwann mal Kante zeigen und irgendwann sagen, pass auf, so geht's nicht. Aber das dann immer noch wertschätzend rüberzubringen und demjenigen Grenzen zu zeigen und trotzdem zu sagen, du bist trotzdem willkommen hier und wir brauchen dich und du gehörst dazu. Und es ist für dich kein Schaden, wenn wir diskutieren, wenn wir wertschätzend und auf Augenhöhe diskutieren. Das ist schwierig. Und das ist eine Herausforderung. Auch das zu schaffen, in dem Moment aus der Hierarchie rauszugehen und mit Leuten dann auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch, von Bürger zu Bürger zu diskutieren, diese Mischung zu klären, das war immer eine heftige Aufgabe.
Ist das was, was Sie dann auch offen kommuniziert haben? Also, dass Sie gesagt haben, ich rede jetzt hier nicht als dein Chef, sondern musst dir auch keine Sorgen machen um den Job, sondern wir reden jetzt wirklich mal auf Augenhöhe und.
Ich habe das dann immer versucht, zeitlich zu trennen. Also nicht mitten im Alltagsgeschäft, mitten in den Prozessen dann plötzlich in die Politik anzufangen, sondern habe versucht, das vielleicht nach Feierabend zu machen oder bei einer privaten Begegnung irgendwo am Wochenende zu sagen, du, pass auf, ich weiß, du denkst so und so, ich denk anders, können wir uns da irgendwie austauschen oder wertschätzend vernünftig mal reden drüber, ohne dass ich jetzt der Chef bin und du der Mitarbeiter und ohne dass du das Gefühl haben musst, dass dir das im Betrieb Nachteile bringt, wenn du anders denkst. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dass wir uns austauschen.
Wenn uns jetzt ein Unternehmer, eine Unternehmerin zuhört und sagt, ja, eigentlich hat er recht, ich müsste aktiver werden, ich müsste mich mehr einsetzen für Demokratie, für den Landkreis, in dem ich bin, für die Kommune, Gemeinde, Stadt, in der ich bin. Was würden Sie der Person denn raten? Wo fängt man denn da an?
Also sich keine Grenzen setzen. Sich keine Grenzen setzen und sich als erstes mal in der Kommunalpolitik zu engagieren. Denke ich, vor Ort aufzutreten, irgendwelche, entweder auf eine Liste gehen. Ich habe immer die Listen, ich war also bei mehreren Wahlen maßgeblich und verantwortlich für die Liste meiner Partei und habe immer versucht, die Mittelständler da drauf zu bringen, die Freiberufler und die Mittelständler dazu zu bringen, sich zu engagieren, sich einzubringen, sich zur Wahl zu stellen. Und da haben sich viele schwer getan, das gebe ich zu. Also da bin ich bei vielen auf Wohlwollen, aber trotzdem Ablehnung, kalte Schulter gestoßen, weil die sagen, nein, das passt nicht zusammen. Sich zu engagieren in einem Gemeinderat, in einem Stadtrat, in einem Kreisrat und nebenher ein Geschäft zu haben, das passt nicht. Es kommt natürlich auch noch was dazu, dass gerade die Mittelständler ja sehr viel Arbeit haben und ganz wenig Zeit. Das heißt, auch beim besten Willen für politisches oder demokratisches Engagement keine Zeit haben. Da verstehe ich die Leute dann schon auch, weil ich bin ja auch an meine Grenzen gestoßen, aber irgendwie habe ich es immer hinbekommen. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage, weil Sie sagen, was kann man den Leuten raten? Ich glaube, die Gesellschaft und auch die Kunden und die Geschäftspartner sind viel verständnisvoller, als wir manchmal denken, wir Unternehmer manchmal denken. Und wir sind auch nicht der Nabel der Welt. Und nicht alles dreht sich um mich als Unternehmer in einer kleinen Stadt, sondern es gibt viel wichtigere Dinge als meine politische Meinung. Und die Menschen, denke ich, richten ihr Kaufverhalten nicht daran oder ihr geschäftliches Verhalten nicht daran aus, welche politische Meinung ich habe, sondern es geht ja auch darum, welche Leistungen bringe ich, wie die Qualität meiner Produkte, solche Dinge, mein Preis-Leistungs-Verhältnis. Das scheint mir viel wichtiger zu sein, als für welche Partei ich stehe oder an welchem Punkt in der Kommunalpolitik ich auftrete und meine Meinung sage.
Haben Sie denn in Ihrer eigenen Belegschaft, in Ihrem eigenen Unternehmen positive Effekte dadurch erlebt, dass Sie sich zum einen selbst politisch engagiert haben, aber eben auch politische oder eben auch demokratische Werte in Ihrem Unternehmen auch ein Stück weit verteidigt haben?
Ich denke schon. Also ich glaube, dass wir außergewöhnlich ehrliches Verhältnis hatten, wo die Leute wussten, die Mitarbeiter wussten, dem kann ich sagen, der hält was aus. Dem kann ich meine Meinung sagen, dem kann ich auch eine kontroverse Meinung sagen, weil der ist gewohnt zu diskutieren und der diskutiert auch auf Augenhöhe. Der diskutiert auch wertschätzend und gleichgestellt und nicht von oben herab. Also der der lässt dann nicht, wenn es um gesellschaftliche Themen geht, irgendwann den Chef raushängen. Das geht ja, das ging ja gar nicht. Mhm.
Haben Sie festgestellt, dass vielleicht auch zunehmend Menschen zu Ihnen gekommen sind mit ihren Problemen in Richtung Politik gerichtet? Also so von wegen, ich weiß ja, Sie sind da aktiv. Darf ich mal mein Thema Ihnen?
Und, ja, oder darf ich Sie um Rat bitten? Also wie soll ich mich verhalten? Ich habe dieses und jenes Thema vielleicht mit der Gemeinde, wo ich lebe. Wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie tun? Das ist oft passiert. Das habe ich auch gerne getan. Das ist ja auch die Aufgabe des Kommunalpolitikers, Dinge aufzunehmen, vielleicht Missstände aufzunehmen und dann für Menschen aufzutreten, die selber nicht in der Lage sind, sich zu artikulieren oder zu angemessen zu äußern und das dann irgendwo vorzubringen bei der Gemeindeverwaltung, bei der Landkreisverwaltung. Das habe ich oft getan. Hat ja immer Spaß gemacht.
Gab es für Sie in all den Jahren eigentlich mal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt würde es mich ja schon reizen, noch mehr politisch zu machen und vielleicht in meinem Unternehmen ein Stück weit zurückzutreten und quasi mehr in die Berufspolitik dann vielleicht sogar einzusteigen?
Das gab's, aber es wäre nicht gegangen. Es wäre da zum einen bin ich zu sehr an meiner Firma gehangen, wollte die nicht im Stich lassen und es wäre auch zeitlich gar nicht gegangen. Und noch dazu, also ich hatte schon Träume, ist ja klar, und hätte mich gern auf noch höheren und mächtigeren Ebenen engagiert. Aber das ist die Krux eines Mittelständlers, dass er sich dann einen Geschäftsführer einstellen muss. Und wenn der so viel arbeiten soll oder so viel leisten soll wie ich, dann wäre der viel teurer gewesen als ich. hätte dann vielleicht als Abgeordneter was verdient, aber der mich ersetzt, hätte mit Sicherheit noch mehr verdient. Nee, das ist einfach nicht gegangen. Mhm. Und da verstehe ich, und jetzt wissen wir auch, warum gerade wie zum Beispiel im Bundestag so wenig Freiberufler schon, die Anwälte, aber so wenig Mittelständler oder Handwerksmeister sind, weil die auch gebunden sind an ihre Firma und da nicht weg können.
Wie ist das heute im Ruhestand von Ihrem Unternehmen sozusagen und mit mehr Zeit?
Was ich jetzt sehr schön finde, ist Zeit zu haben und mich in Projekte einzubringen, die nicht unbedingt politisch oder parlamentarisch sind im Sinne von Gemeinderat oder Kreistag. Also ich engagiere mich jetzt in einem Demokratieprojekt zur Förderung der Demokratie. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe. Also das macht mir jetzt richtig Spaß, ich sag's mal ganz flapsig, sich in NGOs zu engagieren hier vor Ort. An Dingen, die nicht unbedingt auch öffentliche Meriten einbringen und wo man nicht den Titel hat eines Stadtrats oder eines Kreisrats, sondern wo ich wirklich sage, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht und wo ich das Gefühl habe, ich bewirke am meisten oder wo ich am meisten gefragt bin. Mhm.
Was würden Sie sich denn politisch wünschen, wie Unternehmen vielleicht auch besser in die Demokratie einbezogen werden können? Also haben Sie da Ideen, wo Sie sagen würden, das würde Unternehmern helfen, aber gleichzeitig auch der Politik helfen? Also vielleicht ein besserer Dialog mit Unternehmern, mit Unternehmerinnen, vielleicht aktivere Formate zum Austausch oder ähnliches?
Also wir vor Ort in unserem Bereich haben da, glaube ich, schon eine gute Kultur uns erarbeitet, was also das Landratsamt bietet, wie der Landrat und seine Mitarbeiter auf Unternehmer zugehen und was da an Förderung passiert, das scheint mir jetzt beispielhaft und besser zu sein als an anderen Orten. Grundsätzlich, glaube ich, liegt es auch an den Unternehmern. Also ich kann nicht immer sagen, die Politik tut nichts für mich, ich muss auch mal auf die Politik zugehen und sagen, hey Leute, ich brauche das und das oder mir würde dieses und jenes nutzen. Das sind beide Seiten gefragt, aber ich denke, vor allem die Mittelständler, die Unternehmer, die Handwerksmeister, sich mal ein bisschen vielleicht es schaffen, sich freischaufeln und sich trotzdem mal ein paar Minuten oder gewisse Zeit zu sich selber zu schaffen, um gesellschaftlich tätig zu sein und sich nicht komplett ganz von der Firma aufsaugen zu lassen. Kann ja auch Spaß machen. Mir hat es ja für weite Strecken auch Spaß gemacht, mich politisch zu engagieren.
Wie sehen Sie denn heute, wenn Sie da rausgehen und auch mit jungen Unternehmern, Unternehmerinnen sprechen, wie sehen Sie denn da das politische Interesse? Wie ist denn da die Entwicklung beim Nachwuchs sozusagen?
Also wir haben, glaube ich, sehr guten Unternehmernachwuchs. Wir haben gute junge Leute, die sich engagieren, die sich einbringen, wir haben das jetzt mehrere Male schon angeschnitten, die eben nur aufpassen müssen, sich nicht komplett von der Firma, von den Prozessen aufsaugen zu lassen, sondern auch mal den Kopf frei zu halten, sich in die Gesellschaft einzubringen.
Haben Sie da einen Appell gerade an diese Menschen, die uns vielleicht zuhören und sagen, wie sie das gut hinbekommen können?
Ja, Leute, schaut auf euch selber. Lasst euch nicht komplett aufsaugen und eure ganze Zeit nehmen, sondern behaltet euch noch Möglichkeit Zeit für die Familie, für die Gesundheit und für die Gesellschaft.
Das ist doch wunderbar zum Abschluss. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Und das wird
sehr gerne, war mir eine Freude, Herr Fürk.
Über dieses Thema sprechen können. Ja. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. Direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau. Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.